Dieses Anspiel hat einen tiefen biblischen Hintergrund, 2000 Jahre alt. Jesus sagt einmal dem reichen Jüngling, es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Dieser Wegweiser und dieser Weg, das Ziel zu erreichen, scheint also nicht so einfach zu sein. Und es gibt viele Versuche, dieses Ziel zu erreichen, das Ziel des ewigen Lebens, wovon wir ja alle träumen. Und da gibt es auch sehr viel unterschiedliche Ratschlaggeber, die uns auf diesem Weg oder die uns diesen Weg beschreiben, damit wir dieses Ziel erreichen. Der biblische Text im Hintergrund heute hatten wir gewählt, ein markantes Wort von Jesus Christus, der sagt, Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hier konzentriert sich das schon nur noch auf die Person Jesus Christus. Er scheint und er behauptet von sich, dass er der einzige richtige Schlüssel ist. Alles andere verfehlt das Ziel. Das Ziel, das wir ja alle gerne anstreben möchten, das Ziel, das ewige Leben zu erreichen. Auch da haben die Zuhörer zu Jesu Zeiten ihn immer wieder darauf befragt, wie man denn zu diesem Ziel kommt. Wir müssen an verschiedenen Punkten jetzt hier diese markanten Worte Jesu aufgreifen, um ein Stück weit das Ziel beschreiben zu können. Es gibt eine sehr klassische Beschreibung von Jesus Christus über dieses Ziel selber. Und er sagt einmal seinen Zuhörern, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Eine bessere Zielbeschreibung können wir doch nicht bekommen, oder? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Und ist doch ganz einfach. Wir machen das, wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes und dann werden wir alles, was wir in unserem Leben brauchen, das wird uns zufallen. Das ist nicht so. Jetzt ist die Frage, wenn das die Zielvorgabe Jesu ist und wir sagen, wir tun uns schwer mit dieser Zielvorgabe, woran liegt das denn? Warum tun wir uns danach so schwer, zuerst in unserem Leben, und zwar mit allem, was wir haben, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten? Gehen wir jetzt nach draußen, nach dem Gottesdienst und sagen den Menschen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann werden mit Sicherheit die meisten zu uns sagen, dich haben sie wohl im Raumschiff Orion vergessen. Da kann ich ja nur gar nichts mit anfangen. Das heißt, wir leben in einer Zeit in unserer Welt, aber auch in Kirche und Gemeinde, wo wir uns sehr, sehr schwer tun, dieses Reich Gottes überhaupt zu beschreiben. Die Menschen sind davon überzeugt, dass es das überhaupt nicht gibt. Mit dem Gott, na, ist vielleicht Fantasie, keine Ahnung, aber Reich Gottes, was ist das denn? Gibt es doch überhaupt gar nicht. Wovon träumst du eigentlich? Das heißt, wir werden mit unseren klassischen Methoden an diese Menschen überhaupt nicht drankommen. Das heißt, wir haben jetzt ein Riesenproblem, da wir ja selber innerhalb der Gemeinde und Kirche kaum dieses Reich Gottes deutlich beschreiben können, geschweige denn den Menschen das beizubringen, die um uns herum leben, und zwar den meisten, fast allen sogar. Und jetzt haben wir ein Riesenproblem. Wir sollen etwas tun, was wir überhaupt nicht verstehen und nicht begreifen und gar nicht beschreiben können. Nach dem Reich Gottes trachten. Was soll das sein? Wo soll das hinführen? Was ist das? Das ist auch eine Frage, die uns alle beschäftigt, und zwar lange beschäftigt, und eine Frage, die nicht einfach zu beantworten ist. Und diese Frage fordert uns heraus. Wir müssen uns sehr, sehr anstrengen und bemühen, um an die Hintergründe dieses Reiches Gottes zu kommen. Das fällt uns nicht so einfach in den Schoß. Es gibt weitere markante Aussagen Jesu über den Grund, warum das so ist. Jesus sagt an einer Stelle, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt besitzt, nehme aber Schaden an seiner Seele? In dieser Aussage steht schon letztendlich im Hintergrund drin, alles das, was wir hier sehen und erreichen, hat letztendlich keinen Wert. Es geht um unser Innerstes, um unser Leben und unser Herz und unsere Seele. Da, an der Stelle, entscheidet sich die Frage nach dem Reich Gottes, die Frage nach dem ewigen Leben. Ganz tief in uns selber, nicht in unseren äußeren Umständen. An einer weiteren Stelle, die sehr markant ist, sagt Jesus im Matthäusevangelium, Kapitel 10, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Und an der Stelle werden wir jetzt einhaken. Und wir werden jetzt entdecken, dass die Ursache, warum wir uns so schwer tun mit dem Reich Gottes und warum wir uns überhaupt nicht da reinversetzen können und das auch kaum erklären können, eine Ursache hat. Aber um an diese Ursache heranzukommen, müssen wir sehr, sehr tief graben und uns lange intensiv damit beschäftigen. Jesus spricht hier den Teufel, den Widersacher, persönlich an. Fürchtet nicht die Menschen, die um euch herum ist und die euch Böses antun. Das ist schon heftig. Fürchtet vielmehr den, der euch schadet und eure Seele tötet. Und das kann nur einer, der Widersacher. Und jetzt werden wir uns ein Stück weit mal mit dem beschäftigen müssen, um an die Quelle dran zu kommen, warum wir dieses Reich Gottes so schlecht beschreiben können und warum wir das eigentlich nicht erreichen. Dieser Widersacher, ist sehr mächtig und er ist sehr intelligent und er hat einen starken Geist und dem werden wir und unseren menschlichen Kräften nichts entgegenzusetzen haben. Schauen wir uns ihn genau an und er präsentiert sich in dem Wort, ja, wir müssen schon tief graben, weil er bis heute, seit Jahrtausenden, es galant versteht, sich zu verbergen. Immer andere in den Vordergrund zu schicken, andere Umstände, andere Personen, andere Gottheiten, er nicht. Er hält sich völlig, und das macht er sehr geschickt. Nirgendwo werden wir ihn direkt erkennen. Aber im Hintergrund steckt er immer mit drin. Und das ist ganz schwer, da an diesen Hintergrund heranzukommen. Wenn wir uns den Sündenfall angucken, ganz in wenigen Worten in den ersten Seiten der Bibel beschrieben, dann wird das so dargestellt, dass der Mensch im Paradies mit Gott in einer starken Liebesbeziehung lebte. Das war eine völlige Harmonie, das war unbeschreiblich. Und in diese Situation hinein kommt dieser Widersacher so von hinten eingeschlichen und sagt dem Menschen, toll hier. Ich bewundere das. Das habt ihr wirklich super hier. Ihr habt alles, was ihr braucht. Nichts ist euch verborgen. Ihr lebt hier, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und alles dürft ihr nehmen von diesen Bäumen, alles dürft ihr essen. Nee, sagt der Mensch, an bestimmten Dingen, an bestimmten Bäumen, da dürfen wir nicht dran. Da hat Gott gesagt, da dürfen wir dieses Vertrauen, diese Früchte, die Gott uns gibt, dürfen wir nicht missbrauchen. Oder abpflücken, wie man das auch definiert. Und der Teufel sagt, naja, dann ist das so und geht wieder. Und nach längerer Zeit kommt er wieder. Und sagt, ich habe euch über eine lange Zeit beobachtet, das ist wirklich toll. Euer Verhältnis hier und eure Harmonie in dem Paradies, genial. Und ihr könnt euch ja wirklich alles erlauben. Nein, sagt der Mensch, von dem Baum da, diese Früchte dürfen wir nicht essen. Gott hat gesagt, wenn ihr das tut, dann werdet ihr sterben. Und dann sagt er, nein, ihr werdet nicht sterben. Ach, ich habe mich schlau gemacht, lasst euch doch sowas nicht einreden. Ihr werdet nicht sterben, ihr werdet sein wie Gott. Im Grunde hat er Schiss für euch. Ihr macht das, habt mal den Mut und lasst mal ruhig mal, macht mal eine Trennung da, tief in eurem Herzen. Wenn man die Beschreibungen in den Urtexten liest, dann steht an einer Stelle, wenn man das entsprechend übersetzt, dieser Widersacher redete den Menschen ins Herz hinein. Er geht nicht nur auf sie zu, sondern er redet ihnen ins Herz hinein. In die Grundbausteine der Seele, da redet er hinein. Ganz tief. Und irgendwann sagt der Mensch, und er geht wieder. Und wir sehen, das ist wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit ein langer Prozess der Zeit. Und er zermürbt uns. Und das hat er dort auch gemacht. Und er kommt wieder nach langer Zeit und sagt, habt euch da mal überlegt? Ich habe nochmal nachgedacht, das ist wirklich, ihr seid eigentlich, ihr könnt noch viel mehr. Ihr könnt Gott sein. Haut hier ab. Und der Mensch macht das. Und das war bis heute, bis jetzt die Katastrophe für die ganze Menschheit. Wenn wir diesen Hintergrund jetzt aufgreifen und die Worte Jesu ernst nehmen, fürchtet doch den, fürchtet vielmehr den, der euren Leib wie eure Seele zu töten vermag, dann ist es sehr mühevoll, aber die Mühe lohnt sich, den auch heute vor Augen zu führen. Denn er steckt hinter dem Chaos der Welt, die wir heute jeden Tag in den Nachrichten lesen. Hinter diesem Chaos steckt er. Verborgen, wir werden ihn nicht erkennen. Er macht das in globaler Form, mächtig und groß. Und wir sind geblendet, wir sind irritiert und wir wissen oft keine Antworten, auch als Christen nicht, weil diese Kraft schon übermächtig ist. Nach dem Sündenfall nach Noah, wir kennen diese Geschichten, geht er hin und wendet sein Geschick weiter an. Er sagt dem Menschen, du musst, da du jetzt ja von Gott getrennt bist, habe ich mich vertan, ist eben so, dann musst du eben jetzt dich bemühen und Opfer bringen und du musst vieles tun und machen. Du musst dich selber knechten und peinigen, damit du wieder zu deinem Gott zurückkommst. Lüge. Der Jesus sagt, auch in seinem Wort, der Widersacher ist der Lügner von Anfang an. Und Jesus beschreibt diesen Teufel mit den Worten, er ist der Vater der Lüge, er ist die Quelle der Lüge. Und er verdeckt sich hinter Massenlügen und wir erkennen ihn nicht. Er geht auf den Menschen zu und sagt, strenge dich an, du wirst mit allem, was du hast, opfern und dich peinigen und dann wird Gott dir irgendwann gefällig sein müssen. Lüge. Nach dem Sündenfall war die Wahrheit Gottes, du wirst zu dem Menschen, du wirst sterben. Und sterben heißt, du wirst nicht zurückkehren können aus der Trennung, die du verursacht hast. Sehen wir das so? Dass die Menschheitsgeschichte überhaupt weiterläuft, ist, dass Gott immer wieder auf die Menschen zukommt. Immer wieder. Über Noah und dann später eben auf das alttestamentliche Bundesvolk. Gott ist der Handelnde. Er kommt auf den Menschen zu. Umgekehrt ist der Mensch tot. Er kann nichts tun. Und dann pflanzt der den Menschen ins Herz. Du musst Götterfiguren bauen, du musst Bilder malen und du wirst dir Ersatzgötter schaffen für alle möglichen Bereiche. Und dann wirst du, ich bin sicher, irgendwann das ewige Leben erreichen. Mach dir keine Sorgen. Das tut er bis heute. Alle, die Psalmisten schreiben schon, alle Bilder und Götzenstatuen sind Holzfiguren und tot. Warum glaubt ihr nicht dem lebendigen Gott? Jetzt in unserer Zeit, in den letzten Jahrzehnten, setzt er noch einen drauf. Er geht hin und pflanzt den Menschen ins Herz hinein, es gibt überhaupt keinen Gott. Und eine Ewigkeit gibt es auch nicht. Mach dir keine Sorgen, passiert nichts. Urknall, ja, gut, war ein Urknall. Alles zufällig irgendwo entstanden. Und so wie ihr irgendwo entstanden seid, so werdet ihr irgendwie verschwinden. Alles gut. Das ist die größte Lüge. Und das ist unser Problem. Wir haben heute ein Problem mit dieser Lüge, die uns kaputt macht. Diese Lüge, in der im Hintergrund dieser Verderber steht, zerstört unsere Seele. Natürlich gibt es eine Evolution, das sprich eine Entwicklung in der Welt, in der Menschheitsgeschichte, das ist klar. Aber die Quellen und die Ursprünge des Lebens sind der Schöpfer Gott und kein anderer. Nichts mit Urknall. Das ist wichtig für mich, für mein Innenleben, damit ich mich orientieren kann, weil die Seele schreit nach Erlösung und sie findet keine, vor allen Dingen nicht mit einer solchen Aussage, schon gar nicht. Und die Seelen um uns herum werden immer kranker. Das ist tatsächlich so. Die Lüge liegt darin, nach dem Tod ist es nicht vorbei. Das ist gar nicht vorbei. Es steckt tief in uns drin. Nach dem Tod gibt es ein Weiter. Und deshalb redet die Bibel eigentlich von dem Hintergrund, von dem Tod und was danach kommt, von Finsternis. Johannes 1 sagt, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Finsternis ist mehr wie Tod. Finsternis heißt Sterben. Finsternis heißt ein Übergehen in einen elendigen Tod, der nie endet. Macht das Angst? Ja, das macht Angst. Es soll keine Angst machen, weil Angst ist ein schlechter Ratgeber. Aber es ist die Wahrheit. Markante Worte Jesu Christi sind, dass er sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Einzige, der diesem Megatypen etwas entgegensetzen kann, ist Jesus Christus selber. Und er hat das getan am Kreuz und dann 3 Tage hat er mit ihm gerungen und hat ihn enthauptet. Er hat ihm die Macht genommen und ist auferstanden. Und die Auferstehungskraft ist die einzige Kraft, die uns hilft. Jesus sagt, denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, in Johannes 5, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Es gibt ein nach dem Tod, auf jeden Fall. Lassen wir uns von dem Lügner nicht blenden oder vertäuschen oder täuschen. Und wenn das so kräftig ist und so heftig ist und mir so zusetzt, dann frage ich, wie komme ich denn jetzt aus diesem Dilemma raus? Jesus sagt, niemand kommt daraus ohne mich. Er ist die Person, er ist der Schlüssel. Und dann geht es an das Eingemachte. Dann redet auch dieser Jesus in mein Herz hinein und nicht nur dieser Widersacher, der das sowieso schon tut, sich aber verbirgt und den wir so gar nicht erkennen, der da aber der Hintergrund, der die treibende Kraft ist. Das beinhaltet eine harte Zeit. Jesus sagt, wer da auf meine Seite will, muss sich selbst verleugnen und nehme sein Kreuz auf sich. Machen wir das? Das ist schwer. Und das fordert uns heraus über einen langen Zeitraum. Und wir müssen an uns arbeiten und das geht ans Eingemachte. Das heißt, alles, was wir im Inneren als Sicherheiten haben, aufgeben. Mein Haus, meine Rente, meine Lebensversicherung, mein Einkommen, mein Vermögen, alles hat keinen Wert, alles hilft nicht meiner Seele. Die Seele, die kaputt ist, die der Satan kaputt gemacht hat, indem Gott, der Mensch sich von Gott gelöst hat, die er selber, der Mensch, nicht reparieren kann. Diese Seele schmachtet danach und wir wollen und setzen alles daran, sie zu erlösen und wir schaffen das nicht. Das bedeutet auch Verbindungen, die wir für uns als Sicherheit ansehen, zum Partner, zu den Kindern und zu allen anderen aufzugeben, loszulassen. Nicht um den Partner oder die Kinder wegzuschieben, sondern unter dem Bewusstsein, dass auch sie unsere Seele nicht retten können, sie an die Hand zu nehmen und mit zu dem, der die Seele retten kann. Schwer, sehr schwer. Und ein langer Weg. Und er ist mühselig und viele geben auf. Aber es ist der einzige Weg, weil bei diesem Weg, wenn man das tatsächlich über einen langen Zeitraum erkämpft und erarbeitet, das ist schwer. Der Lohn ist das ewige Leben. Und diesen Lohn können wir anders nicht bekommen. Diesen Lohn setzt Christus in uns hinein, wenn wir das alles tun, was sehr, sehr schwer ist. Wenn wir das alles tun, löst er tatsächlich dieses steinerne Herz, diese kaputte Seele, die im Hintergrund tief beeinflusst ist von diesem Widersacher, aus uns heraus. Er schmeißt sie heraus. Er trennt sie aus unserem Inneren heraus und setzt sein fleischernes Herz hinein. Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden, aus Wasser und Geist. Du brauchst einen neuen Geist in dir, den Heiligen Geist, weil dein Geist macht dich mit kaputt, der hilft dir nicht. Und du brauchst ein neues Herz, du brauchst ein neues Leben, eine neue Seele. Und die ist in Jesus Christus in der Auferstehungskraft gegründet. Wasser und Geist. Wasser heißt Jesu Christus, er ist das Wasser des Lebens. Er wird da drin festgesetzt. Schwer, schwer zu begreifen, das macht zum Teil Angst, ja. Aber die Nachrichten jeden Tag machen mir auch Angst, weil die Realitäten sind in der Spitze. Und noch einmal, er spielt jetzt, dieser Widersacher, seine größte Macht aus, indem er den fast allen Menschen deutlich macht, mach dir keine Sorgen, Gott gibt es nicht, es regelt sich alles. Das ist die Lüge wie im Sündenfall und eigentlich der zweite Sündenfall. Und wir werden herausgefordert, wenn wir dem nachgeben, hat er uns im Sack. Wie er sagt, am Ende der Zeiten, die Gott setzt und nicht der Urknall, am Ende der Zeiten, wenn diese ganze Erde sich auflöst in Feuer und Schwefel, wird der Richterstuhl, dass der Gerichtssaal geöffnet und alle Menschen treten vor den Richterstuhl. Das ist Wahrheit Gottes und alles andere ist Lüge des Widersachers. Und dann gibt es nur ein Buch des Lebens, das Jesus Christus selber geschrieben hat. Und dort wird getrennt. Ich weiß, dass das hart ist und dass das Angst macht, aber wir haben keine Chance. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil diese Wahrheit uns trifft. Wir werden damit eingebunden. Wir können dem nicht entfliehen. Und deswegen ist es besser, sich jetzt zu mühen und zu quälen, um diese Wahrheit zu erringen, zu kämpfen in der Kampfbahn, um dieses Leben, das wir jetzt schon in uns tragen, auch zu behalten und dass uns dann das Leben auch tatsächlich gibt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, und wir sehen jetzt, wie schwer das ist, und alles andere, das, was unser Leben, unsere Seele betrifft, das ist damit gemeint, das fällt euch zu. Christus, Gott, ist dann unser Versorger für unsere Seele. Amen.